Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Friedensreiter. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Wir, das sind
Jochen Reidegeld, stellvertretender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden und des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften.
Und Marcel Spieker-Unterbrink, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses in Lingen. Wir freuen uns, dass wir heute nicht nur zu zweit unterwegs sind, sondern dass wir einen Experten begrüßen können, der nochmal einen ganz neuen Blick aus seiner Fachlichkeit her auf das Thema Außen- und Sicherheitspolitik werfen kann und mit uns werfen wird. Ich freue mich sehr, dass Generalleutnant AD Andreas Marlow heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Marlow.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch. Sie waren bis Herbst letzten Jahres der stellvertretende Heeresinspekteur der Bundeswehr und davor auch in zahlreichen operativen Führungsverantwortlichkeiten und Verantwortungen. Und wir sind sehr gespannt auf die ja auch militärischen Aspekte, die wir heute besprechen können. Das ist ein Punkt gewesen, der bei uns im Podcast bislang auch noch nicht so wahnsinnig stark beleuchtet worden ist. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Jochen.
Ja, und
du hast dir eine Frage überlegt zum Einstieg.
Wir haben sie uns gemeinsam überlegt, so ehrlich wollen wir sein. Zwar betrifft das Datum den 29. Oktober 2023. Da hat Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, zum ersten Mal den Begriff Kriegstüchtigkeit in den Mund genommen. Und Herr General, für mich wäre die Frage, was haben Sie damals als jemand, der ja auch Erfahrung in Kriegsgebieten gemacht hat und deshalb sowieso weit entfernt davon ist, den Krieg zu unterschätzen. Was haben Sie damals spontan gedacht, als Sie gehört haben, dass der Verteidigungsminister diesen Begriff in den Mund genommen hat?
Ja, also ganz spontan habe ich gedacht, Gott sei Dank, dass das mal jemand ausspricht, weil den, ich sag mal, den Profis, die also seit Jahren die Entwicklung verfolgt haben, und da würde ich sogar bei 2014 beginnen, war eigentlich schon immer klar, dass wir uns anders aufstellen müssen und das auch mit einer ganz anderen Blickrichtung, als es die bisherigen Einsätze dann vorgegeben hatten und auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit, die letztlich auch in die Gesellschaft reinreicht, uns aufstellen müssen. Insofern war ich sehr dankbar, dass das ausgesprochen wurde und ich fand, das ist auch so ein bisschen so eine Vorgabe oder ein Programm, in welche Richtung wir uns zu entwickeln hatten. Also insofern war ich dankbar, dass das so ausgesprochen wurde.
Er hat ja auch gesagt, dass er aufrütteln wollte und relativ bewusst auch den Begriff der Kriegstüchtigkeit und nicht der Verteidigungsfähigkeit genommen hat. Verteidigungsfähigkeit, das war ja etwas, was wir uns auch immer schon, naja, eingebildet haben, in ausreichendem Maße zu haben. Der Begriff der Kriegstüchtigkeit zeigt nochmal deutlicher, in welche Richtung das dann auch gehen kann. Wenn man die öffentliche Diskussion verfolgt, dann bekommt man ja so manchmal den Eindruck, Bundeswehr wäre eine Trümmertruppe, die so mit Mühe und Not gerade noch und Ausschlachten von vielen Materialien ein paar fahrende Panzer und fliegende Flugzeuge zusammenbekommt, um die Aufgaben, die man im Bündnis und darüber hinaus übernommen hat, auch erfüllen zu können. Das ist natürlich ein sehr schräges Bild und ein sehr einseitiges Bild. Wie können Sie oder würden Sie es für uns einmal gerade rücken? Wie ist der Zustand der Bundeswehr tatsächlich im Moment?
Ja, ich habe natürlich, das Bild ist wie immer im Leben differenzierter, als es so die Schlagzeilen manchmal suggerieren. Und nun ist es tatsächlich so, dass aufgrund der letzten 30 Jahre, wo ja, sag ich mal, wir alle wissen, dass die Einsparungen im Verteidigungsetat recht signifikant waren seit der Wiedervereinigung, auch aus guten Gründen, aber die haben natürlich über die Zeit zu Lücken und Fähigkeitsverlusten geführt, die wir bis heute mit uns mitziehen. Und die sind vorhanden und die gilt es natürlich jetzt so schnell wie möglich zu schließen. Und in der Hinsicht stimmt es schon, dass die Bundeswehr durchaus Defizite hat, die es so für, ich nenne mal ein Beispiel. vor Mitte des letzten Jahrzehnts, so 2014, 15, wurde die Heeresflugabwehrtruppe abgeschafft. Aus Kostengründen. Das rächt sich heute bitter. Und wir stellen die Bundeswehr, das Heer, stellt die Heeresflugabwehrtruppe nun neu auf. Aber das ist ein Riesenkraftakt und dauert seine Zeit. Also das ist ein echter Fähigkeitsmangel. Da muss man gucken, was haben wir auf der Habenseite. Und da möchte ich erstmal ganz vorne anstellen, das ist meine ehrliche und Meinung, wir haben super Personal, das wahnsinnig gut ausgebildet ist, auch super motiviert und auch unheimlich fähig zur Improvisation. Und das Personal hat eigentlich in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass wir dennoch alle Aufträge, die die Bundeswehr hatte, immer auch erfüllen konnten. Und das würde ich auf der Habenseite sehen. Und jetzt gilt es halt mit den Forderungen, die die NATO an uns stellt, und das bedeutet, die Bundeswehr muss größer werden und mehr Fähigkeiten entwickeln, das jetzt so schnell wie möglich in Bezug auf Personal, Material, Ausbildung, Infrastruktur unter einen Hut zu bringen.
Zuletzt der Ukraine-Krieg zeigt ja auch das Szenario, was man früher noch kennt, als ich noch bei der meinen Wehrdienst geleistet hatte, war das auch noch das Szenario die große offene Feldschlacht bei Point Alpha. Das ist ja wahrscheinlich die Bedrohungslage, die es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass sie uns erreicht, wenn tatsächlich ein Angriff auf das Bündnisgebiet oder die Bundesrepublik erfolgen sollte, sondern wir reden über Drohnen, die eine viel, viel größere Rolle spielen in den Auseinandersetzungen. Sind wir da strategisch darauf vorbereitet oder ist das jetzt so ein Erwachungseffekt, den wir aus dem ziehen, was wir in der Ukraine sehen und erleben?
Naja, gerade in Bezug auf Drohnen hat sich ja in den letzten, ich möchte mal sagen, 10, 15 Jahren schon abgezeichnet, dass das ein Feld ist, wo deutlich mehr Potenzial drin steckt, auch in der Führung des Gefechts. Und es gab auch vor dem Ukraine-Krieg schon Konflikte. Ich möchte hier mal den Krieg in Aserbaidschan und Armenien anführen, wo Drohnen in einem für uns überraschend starken Ausmaß und mit großer Auswirkung eingesetzt worden sind. Aber so wie es jetzt im Krieg in der Ukraine stattfindet, das ist natürlich so in dieser Qualität von ganz kleinen First-Person-View-Drohnen bis hin zu den Langstreckendrohnen, die dann da die Ukraine terrorisieren, eine ganz andere Qualität. Und das haben wir uns sehr genau angeguckt, ausgewertet und auch Konzepte für das Heer und die Bundeswehr entwickelt, wie die jetzt einzusetzen sind. Und da laufen auch erste Beschaffungsmaßnahmen, aber das ist nun leider Gottes in unserem System alles immer nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Aber ich denke, die Richtung ist vorgegeben und auch aufgrund der Qualität unserer Leute bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da relativ schnell auch auf einen Stand kommen, der adäquat ist zu der Bedrohung, mit der wir zu tun haben.
Ja, nehmen Sie uns doch nochmal mit in die Abläufe dieser Beschaffungsthemen. Ich kann mich erinnern, dass das Thema Drohnen vor 10, 15 Jahren schon mal auf der Tagesordnung stand, als wir uns quasi auch darin gefallen haben, zu sagen, Drohnen ja, aber bitte nicht bewaffnet. Danach hat man in der Öffentlichkeit für meine Begriffe nicht so richtig viel mehr von dem Thema gehört und jetzt durch den Ukraine-Krieg wieder. Wie sind so die Abläufe, wenn es um solche Beschaffungsdinge geht? Es ist ja wahrscheinlich nicht so agil, wird man heutzutage sagen, wie man es sich denken würde, wenn man von außen drauf schaut, oder?
Nein, ich habe immer, oder wir haben eigentlich immer so einen Spruch benutzt, um das ein bisschen zu illustrieren, worüber wir sprechen. In der Vergangenheit, also wir sagten mal, in der Vergangenheit hatten wir wenig Geld und viel Zeit und dementsprechend waren die Prozesse gestrickt. Und jetzt haben wir wenig Zeit und viel Geld. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip die Prozesse auch entsprechend anpassen müssen. Da sind auch, denke ich, Initiativen in Gange, um das in Teilbereichen auch voranzubringen. Aber das in Toto stößt es natürlich auch teilweise an gesetzliche Vorgaben, sei es Ausschreibungsregeln oder ähnliches, die man nicht so ohne weiteres aushebeln kann. Das Zweite ist, wir haben natürlich in der Bundeswehr, weil die Bundesrepublik Deutschland ist ja nicht irgendein Land, wir sind jetzt immer die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt immer noch, wir haben ein eigenes Qualitätssicherungs System, das praktisch testet, ob diese Systeme, die wir beschaffen wollen, all den Anforderungen genügt, die technisch und sicherheitstechnisch, was ich weiß, an solche Dinge zu stellen sind. Und um auch nicht Steuergeld zu verschwenden und um auch nicht, sag ich mal, andere Gefahren mit einzukaufen. Und auch das ist natürlich ein Zeitfresser. Hier muss man auch überlegen, ob man in Zukunft vielleicht mehr ins Risiko geht und wenn man feststellt, ist nicht so das Wahre, das wieder wegschmeißt, auch wenn es Geld kostet. Oder ob man sagt, okay, wenn ein Nachbar, also ein adäquater Partner, ein NATO-Partner, mit vergleichbaren Standards ein System also getestet und eingeführt hat, das reicht uns, dann brauchen wir das nicht nochmal zu machen. Also in diese Richtung müsste man möglicherweise gehen. Und dann ist es drittens eben so, dass ja nun auch kein Inspekteur oder so einfach losmarschieren kann und kauft sich jetzt ein, was ihm gerade so einfällt, sondern muss schon identifiziert und beschrieben werden, welche Fähigkeitslücke gibt es und womit gedenken, wie muss die abgedeckt werden von der Fähigkeit her? Und dann geht das eben in die Hände der Beschaffer über, die dann gucken, mit welchen Mitteln und mit welchen Systemen oder Waffensystemen man diese Lücke schließen kann. Und auch das sind Prozesse, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und also das ist schon ein komplexer Prozess, weil es eben auch um Geld des Steuerzahlers geht, das eben nicht so, sag mal, mit vollen Händen so ohne nachzudenken ausgegeben werden kann.
Wenn wir aus dem Krieg in der Ukraine Konsequenzen ziehen, dann müssen wir ja auch, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass es auch jetzt gar nichts bringen würde, wenn wir in riesiger Stückzahl Drohnen kaufen würden, wenn wir die Entwicklungszyklen uns anschauen würden. Geht es nicht dann auch vielmehr darum, nicht nur zu fragen, wie viel Drohnen beschaffen wir, sondern wie bauen wir die Fähigkeit aus, selber Drohnen zu entwickeln und immer wieder neu auf die Abwehrmaßnahmen des Gegners einzustellen.
Absolut. Und das ist, sag ich mal, das ist auch eine Erkenntnis, die auch in der Bundeswehr bekannt ist. Also man braucht sicherlich eine gewisse Grundbefähigung, um reaktionsfähig zu sein. Und diese Grundbefähigung muss sicherlich die Zeit abdecken, bis man in diesen Zyklus reinkäme, wenn man es braucht, sag mal, sich immer wieder anpassen zu können an die technische Entwicklung. Weil wir im Ukraine-Krieg auch beobachten, dass die jeweiligen Gegenmaßnahmen immer dazu führen, dass ein System, das letzte Woche funktioniert hat, diese Woche nicht mehr funktioniert. Und auf diesen Zyklus muss man sich einstellen. Ich habe erfahren, dass zum Beispiel die Amerikaner jetzt mit dem Gedanken spielen, in ihren Truppenteilen, also die Truppenteile so auszustatten, die mit Drohnen zu tun haben, dass sie ihre Drohnen selbst produzieren können, um halt da schneller reagieren zu können. Und irgendwo in diese Richtung, sag ich mal, liegt möglicherweise die Lösung. Aber sich jetzt Millionen von Drohnen hinzulegen, ist sicherlich nicht die richtige Lösung.
Die Nachfrage dazu, hat die Bundeswehr aus Friedenszeiten dafür die richtige Struktur? Wer die Bundeswehr etwas näher kennt, weiß ja auch von langen Verwaltungswegen und Vorgängen. Man muss sicherlich nicht die sehr umfassende Kritik von Sören Neitzel teilen, aber das Problem ist, glaube ich, ja schon auch benannt, dass wir eine Flexibilität von Strukturen brauchen. Ist die Bundeswehr da auch vorangekommen, und ist sie weit genug vorangekommen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen, die über lange Jahre oder Jahrzehnte gewisse Erfahrungen gemacht haben, das ist schwierig, das ist ein einfach auf den anderen zu ändern. Und ich kann aus eigenem Erleben sagen, die Truppe, also die direkt an dem Waffensystem sind, die sind unheimlich fix im Kopf und die wissen schon, was man braucht und wie man auch dahin käme. Das fängt dann eher auf höheren Ebenen an, wo es dann langsam wird. Aber da würde ich jetzt auch nicht zwingend die Menschen beschimpfen, weil die sich weitestgehend auch nur an Verordnungen, Regeln, Vorschriften, Gesetze halten, die eben aus einem ganz anderen Blickwinkel erstellt worden sind und über die man sich auch nicht ohne weiteres hinwegsetzen kann. Also Ich denke, das ist eine Mixtur aus vielen. Und sicherlich gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auch irgendwo im Kopf auch noch nicht so richtig verstanden hat, dass wir in einer anderen Zeit leben als vor ein paar Jahren. Aber insgesamt denke ich, ist das ein strukturelles Problem. Da gibt es, wie soll ich das ausdrücken, sicherlich gut gemeinte Bemühungen, wie man die Bundeswehr umbauen kann. Ich persönlich könnte mir da noch weitergehende Schritte vorstellen. Und das A und O ist aus meiner Sicht, Verantwortung, soweit es geht, nach unten zu verlagern und zu dezentralisieren. Mit allem, was dazugehört.
Sie haben gerade schon angesprochen, viel Geld und wenig Zeit. Es gibt ja immer wieder Unkenrufen und Schätzungen von Experten, die sagen, naja, in spätestens 3 Jahren ist es so, dass wir mit dem Angriff rechnen könnten oder müssten. Möchten Sie sich an diesen Spekulationen beteiligen? Haben Sie auch eine Zahl, wo Sie sagen, ab da müssten wir schon in der Lage sein, so abzuschrecken, dass der Angriff nicht stattfindet?
Ja, am besten sofort natürlich. Denn da schwört ja immer das Jahr 2029 im Äther. Und das ist ja so nach, denke ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen so die Abschätzung, wann die Fähigkeiten der Russen wieder so aufgebaut sind. Und wir sprechen ja über die Russen, ja, wir sprechen ja nicht über irgendwelche anderen Nationen in Europa, die da irgendwelche Intentionen haben könnten. Wann die Fähigkeiten der Russen wieder so aufgestockt werden könnten, dass sie in Versuchung geraten könnten, sich mit der NATO anzulegen, in welcher Form auch immer. Das schließt nicht aus, dass das Ganze auch viel früher stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Tage jetzt gelesen haben, dass die Esten sehr besorgt sind über Entwicklungen, die sich da in hybrider Form gerade abzeichnen. Das kann aber auch viel später stattfinden. Aber Fakt ist, dass wir halt Gas geben sollten und sagen wir auch Hardware auf den Boden bekommt. Denn mit Geld alleine, das ist ein guter erster wichtiger Schritt, aber Geld alleine schreckt nicht ab. Sondern das müssen wir schon mit Hardware und mit Fähigkeiten, die wir aufbauen. Und da muss ich sagen, sehe ich das schon mit Sorge, dass das bei all dem guten Willen und dem vielen Geld, das uns die Politik zur Verfügung gestellt hat, so der Zufluss der Hardware, da würde ich mir schon wünschen, dass das ein bisschen zügiger vonstatten gehen könnte.
Ich würde gerne den schwierigen Balanceakt wagen und in die Zukunft zu schauen, ohne zu sehr zu spekulieren. Aber wenn wir konkret Russland als Bedrohung benennen und dann sind wir relativ schnell beim Baltikum und dann sind wir auch sehr schnell bei Kaliningrad. Und wenn man schaut, wie Russland in der Ukraine vorgegangen ist und vorbereitet hat, kann man sich ja vorstellen, in welche Richtung das läuft, dass der Korridor über Litauen eröffnet wird, dass dann der gesichert werden soll, damit der direkte Zugang zur Minderheit, die dann zu schützen ist, gewährleistet werden kann. Und das kann ja durchaus in einem Handstreich relativ schnell umgesetzt werden. Die Frage ist ja, wie bereit und in der Lage wäre die NATO, einem solchen Szenario auch direkt und konsequent und engagiert entgegenzutreten? Denn ansonsten hat man Fakten geschaffen, die geduldet werden, weil zu langsame Abstimmungswege vielleicht erfolgen und eben nicht so schnell gehandelt werden kann. Und dann ist der erste Schritt getan. Wie würden Sie das einschätzen?
Die Vorstellung, welche Szenarien denkbar sind, die hat ja auch das Militär und haben ja auch hat auch die NATO. Und Sie haben sicherlich mitverfolgt, dass die NATO sich ja selber auch neu aufstellt oder aufgestellt hat, um eben diesen Bedrohungen auch entgegenzutreten. Dazu gibt es jetzt sogenannte Regional Plans, die im Prinzip vergleichbar sind der Verteidigungs-, also nicht im Detail, aber vom Grundsatz her der Verteidigungsplanung, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kannten, an der innerdeutschen Grenze. Bloß eben jetzt nach Osten verschoben. Und dazu sind konkrete Truppen benannt, dazu sind konkrete Aufgaben benannt und dafür gibt es Truppen abgestufter Bereitschaft, die aus meiner Sicht auch in der Lage sind, dann so rasch wie es erforderlich ist, auch zu reagieren. Also da hätte ich jetzt erstmal auch Vertrauen in die NATO und in die Fähigkeiten der verschiedenen beteiligten Nationen auch entsprechend nach dem, was wir so Warnings und Indications nennen, zu reagieren und entsprechend auch das nicht nur über sich ergehen zu lassen. Aber ein Risiko ist da und möglicherweise steigt es auch über die Zeit.
Herr General Malo, lassen Sie uns mal von der äußeren, der militärischen Zurüstung der Bundeswehr in ein anderes Feld kommen, das ich gerne mit einer persönlichen Frage eröffnen würde, die auch an eigene Erfahrung anknüpft. Ich bin seit 2014, 15 öfter im Irak zu humanitärer Arbeit und ich habe damals die Erfahrung gemacht, als jemand, der so aus der beschützten Welt der Bundesrepublik dann nach Bagdad, Erbil und dann ins Shingalgebirge gekommen ist, in einer ganz anderen Welt sozusagen aufzuwachen, die einen auch persönlich verändert. Also das Erfahren von Krieg, von Kriegsopfern, von Verletzten, macht ja auch etwas mit einem, so man sich vielleicht auch vorher darauf vorbereiten mag. Die Frage an Sie, Sie sind unter anderem ja auch in Afghanistan tätig gewesen. Sie sind im engen Kontakt zu ukrainischen Soldaten durch deren Ausbildung. Was hat die Erfahrung des Kriegsgebietes und die Tatsache, dass Menschen im Krieg Ihnen so nahe kommen, mit Ihnen gemacht? Was war das für Sie für eine Erfahrung?
Ja, ich möchte mal sagen, das sind genau diese Palette, die Sie aufgemacht haben. Das sind schon auch mit die prägendsten Erfahrungen meiner gesamten Dienstzeit gewesen, die ja immerhin 43 Jahre umfasst hat, weil man dann eben doch hautnah und selbst miterlebt, was Tod und Zerstörung und so bedeutet und was es aber auch bedeutet und wie wichtig es ist, dass man, sag mal, dass diejenigen, die nach unseren Werten und Normen handeln, dass die was dagegen setzen können. Und insofern habe ich die ganze Palette von Erleben von Tod oder auch schwere Verletzungen und Verstümmelung als sehr nahegehende Erlebnisse erlebt, über die ich lange, lange nachdenken musste. Aber auch die Solidarität unter den Nationen, die miteinander Seite an Seite stehen und letztlich die gleichen Werte teilen, um sich diejenigen, die aus religiösem Eifer oder politischer Verblendung oder so irgendwie Menschen drangsalieren oder töten wollen, um sich da entgegenzustellen. Und das fand ich auch immer sehr, sehr bewegend und beeindruckend. Und bei unseren ukrainischen Freunden, da hat mich die Motivation und die Tapferkeit beeindruckt, mit der die, sag ich mal, aus dem Zivilleben kommt, eine kurze, wirklich kurze Ausbildung durchlaufen, um dann sofort in den Krieg zu marschieren, nicht zu wissen, ob die in 2, 3 Wochen noch am Leben sind und trotzdem durchdrungen zu sein von der Aufgabe und dem Willen, das eigene Land, das eigene Volk, die eigene Familie zu verteidigen. Das fand ich auch menschlich und auch, aber auch professionell sehr, sehr beeindruckend und bereichernd. Und das hat für mich, Entschuldigung, wenn ich noch einen Satz sage, und das hat für mich auch nochmal was man auch viel Übung kannte, wo es immer hieß, Moral der Truppe ist gut, so als Voraussetzung in den blauen Bemerkungen zur Lage oder so, das hat der ganzen Sache für mich nochmal eine ganz neue Dimension gegeben und ich habe für mich den Schluss gezogen, Moral ist vielleicht noch viel, viel entscheidender als Ausrüstung oder Ausbildung. Ich würde das andere nicht weniger bewerten, aber der Wille zu kämpfen zu wollen ist wahnsinnig wichtig.
Und da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin, was ich gerne auch mit Ihnen erläutern würde. Das heißt, wir werden die Bundeswehr technisch auf einen Stand bringen, militärisch auf einen Stand bringen, die Verteidigungsfähigkeit oder die Kriegstüchtigkeit herstellt. Aber das ist die Außenseite. Wie bringen wir junge Menschen oder wie versetzen wir sie in den Stand mit solchen Erfahrungen umgehen zu können? Es hat vor kurzem eine Talkshow mit Karin Mioska gegeben. Da waren zwei junge Leute. Der eine hat von seiner Bereitschaft, dazu kommen wir gleich auch nochmal in einem eigenen Themenblock, die Wehrpflicht wirklich auch zu seiner Pflicht zu machen. Und der andere gesagt, nee, ich hau dann einfach ab. Ich lasse mich doch da, also ich will auch nicht in die Nähe der Front, um Verletzte zu versorgen. Aber also darauf kommen wir später. Aber was kann die Bundeswehr tun, um diese Generation junger Menschen, die auch noch weiter als wir vielleicht mit der Erfahrung vorher des Kalten Krieges, von der Wirklichkeit des Krieges entfernt sind, wie können wir die innerlich zurüsten, damit die Moral der Truppe bestehen bleibt? So wenig man das vielleicht vorher simulieren kann. Aber was muss die Bundeswehr tun, um die Soldatinnen und Soldaten in der Beziehung vorzubereiten.
Ja, also für die, die schon in der Bundeswehr sind, da denke ich, dass wir durch die Mechanismen, die wir ja haben, also das ganze Feld der inneren Führung, der politischen Bildung, aber auch das tägliche Vorbild der Vorgesetzten, die Kameradschaft untereinander, aber auch das Gespräch miteinander über Sinn und Zweck des Tun oder Nicht-Tun, da kann man schon eine Menge bewirken. Und da habe ich auch überhaupt keine Zweifel, dass die absolut überwiegende Mehrheit junger Soldatinnen und Soldaten ihre Aufgabe erfüllen, wenn sie das dann müssten. Weil sie dann möglicherweise auch diesen Beruf sonst gar nicht, oder auch diese, wenn es freiwillige Wehrdienste, das gar nicht gemacht hätten. Und wenn dann diese ganzen Dinge, die dazugehören in dieser Gruppendynamik und in der, sag ich mal, auch in der Hinterlegung mit Werten und Normen, wenn das alles passt, habe ich da überhaupt keinen Zweifel, dass das funktioniert. Darum ist es auch eigentlich immer ein, und das hat ja auch der neue Inspekteur des Heeres nochmals ganz nach vorne gestellt, ist natürlich auch Führung und Haltung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, weil man solche Dinge auch vorleben muss. Die kann man nicht nur erzählen, die muss man auch machen. Und da hätte ich keine Zweifel, muss ich sagen. Aber schön wäre es natürlich, wenn das Ganze auch noch stärker gesellschaftlich hinterlegt wäre und sag ich mal, nicht junge Leute, die jetzt keine Berührungspunkte zur Bundeswehr haben, so sich die Welt so einfach ausmalen und sagen, dann gehe ich halt woanders hin und lebe da schön weiter. So funktioniert es ja auch nicht. Ne? Oder zu erkennen, dass unsere Demokratie oder unser Land, so wie es verfasst ist, verteidigungswert ist.
Ist es notwendig, dass dazu die Bundeswehr auch präsenter ist bei den jungen Leuten, zum Beispiel mit der Präsenz in Schulen?
Also ich bin überzeugt, wenn man ins Gespräch kommt, das immer besser ist, als wenn man nebeneinander herlebt. Und ich stamme nun aus einer Zeit, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, wo die Bundeswehr 500.000 Menschen im Frieden umfasst hat und 1,5 Millionen in Kriegszeiten, wenn es Kriegszeiten gegeben hätte, und wo es die Wehrpflicht gab und wo im Prinzip überhaupt jede Familie Berührungspunkte zur Bundeswehr hatte. Insofern war das Gesprächsstoff, weil sie auch in der Fläche überall vertreten war. Und das haben wir heute so nicht mehr. Und insofern ist es schon ganz sinnvoll, wenn die Bundeswehr sich außerhalb der Kaserne zeigt, wenn man in die Schulen geht, wenn man dahin geht, wo die Menschen sind und mit denen ins Gespräch kommt. Und zwar beiderseits ohne Vorbehalt.
Jetzt lassen Sie mich auch auf einen möglicherweise auch schwierigen Punkt zu sprechen kommen. Gerade wenn Menschen auch in Kampfeinsätze gehen und es gibt ja auch bestimmte Truppenteile in der Bundeswehr, die auch jetzt schon damit zu tun haben, dann ist das natürlich auch immer verbunden mit einer gewissen inneren Stärke und auch Härte, die man einfach mitbringen muss, um in solchen Kampfsituationen zu bestehen. Da ist ja möglicherweise manchmal auch die Grenze fließend zu Haltungen, die dann nicht mehr in das eigentlich hineinpassen, was durch die innere Führung eigentlich vorgegeben oder an Idealen vorangestellt wird. Also wir haben jetzt die Schwierigkeiten bei den Fallschirmjägern zum Beispiel in Zweibrücken gehabt, wo es zu Praktiken und Haltungen gekommen sind, die für die Bundeswehr nicht akzeptabel sind. Was kann man tun, damit es zu solchen Auswüchsen nicht kommt? Weil ich glaube nicht, dass Sören Neitzel recht hat nach dem Motto, ja, damit muss man halt leben und das kommt halt vor bei kämpfenden Truppen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Antwort, oder?
Nein, also das denke ich auch nicht. Man muss schon daran arbeiten, dass man da präventiv tätig ist. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Da müssen die zuständigen Vorgesetzten durch Beispiel, durch Haltung und durch Vorleben auch letztlich die linke und rechte Grenze vorgeben, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und zweitens müssen sie auch eine Sensorik in ihre Leute haben, um mitzubekommen, wenn da Dinge in die falsche Richtung laufen. Das ist das, wo ich mich dann immer, wenn ich solche Fälle auch in der Vergangenheit gelesen habe, wo ich mir frage, okay, wo war denn da die Sensorik? Selbst wenn ich keine Zweifel an dem Vorgesetzten habe, frage ich mich, okay, warum hat er nicht mitbekommen, was da läuft? Das ist eigentlich nicht das, wie wir uns Führung vorstellen, weil eigentlich das ein 24-7-Job ist, zu wissen, wie die Leute ticken, was sie machen und sich mit ihnen auszutauschen, um zu spüren, wenn da irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft. Nun sind das Gott sei Dank alles Einzelfälle und die zuständigen Vorgesetzten haben da ja auch überall immer auch durchgegriffen. Und das ist sicherlich kein Breitenphänomen. Aber da muss man immer wieder gucken. Ich persönlich habe ja die größere Zeit meiner Wehrdienstzeit mit Wehrpflichtigen zu tun gehabt. Ich bin ein großer, großer Freund der Wehrpflicht, weil wir da immer wieder junge Menschen reinbekommen, die Bundeswehr eben nicht kennen und auch Dinge kritisch hinterfragen und vieles auch nicht so hinnehmen, wie es ist. Während so, wenn sich jetzt so gerade in bestimmten Dienstgradgruppen dann Leute haben, die dann 12, 13, 14, 15 Jahre immer das Gleiche machen, im gleichen Standort. Und da ist das rein gruppendynamisch zu erwarten, dass sich da Subsysteme bilden. Und da würde ich mir eben viel versprechen vom freiwilligen Wehrdienst oder auch von einer Wehrpflicht, so sie dann irgendwann wieder käme, weil ich das für ein in der Hinsicht wahnsinnig bereicherndes, wertvolles Element immer empfunden habe.
Jetzt haben Sie mir meine Überleitungsfrage weggenommen, weil nämlich genau daraufhin wollte ich abzielen. Das kenne ich auch noch aus der Zeit, als ich Wehrdienst geleistet hatte, dass man eben dadurch, dass man junge Menschen in die Truppe bekommen hat, eine ganz andere Kontrollfunktion der Gesellschaft in die Truppe hinein hatte. Deswegen haben wir, okay, den Punkt jetzt abgehakt, aber ich würde trotzdem mit Blick auf die Wehrpflicht fragen, ist sie denn militärisch tatsächlich so notwendig, wie sie im Moment diskutiert wird? Also fehlen uns Leute, die wir nur über diesen Weg bekommen können, oder ist das politisch etwas zu heiß diskutiert worden, als es militärisch gekocht würde?
Ja, also aus meiner Sicht muss man zwei Dinge trennen. Das eine ist die politische Frage, wollen wir, sollten wir Wehrpflicht machen oder wieder aktivieren? Sie gibt es ja noch, die ist ja nicht abgeschafft. Die gibt's ja noch. Aktivieren wir sie wieder oder nicht? Und die zweite ist die militärische Frage, ob die Wehrpflicht dahingehend sinnvoll wäre und ob die überhaupt diese Soldaten, die man einzieht, diese ganzen Systeme, wenn sie angeblich so komplex sind, wie sie früher nicht waren, bedienen könnten. Und das Dritte ist, die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja gegenüber der NATO erklärt, dass man gewisse Truppen zur Verfügung stellt. Und das ist mehr, als wir heute haben, quer durch die Last, im Schwerpunkt beim Heer, gerade was auch Quantität angeht. Und jetzt gibt es ja und dazu kommt ja der Heimatschutz, der ja auch in der Öffentlichkeit viel, viel dargestellt wird und besprochen wird, der auch einen riesengroßen Bedarf, auch insbesondere an Reservisten hat, weil es um Territorial geht. Das hat ja mit der NATO nichts zu tun. Und in der Summe kommen da erkleckliche Zahlen zusammen, was wir eigentlich bräuchten, um die NATO-Forderungen zu erfüllen und um die Aufgaben, die der Heimatschutz erfüllen soll, auch entsprechend mit Ressourcen zu hinterlegen. Jetzt versuchen wir es ja mit dem freiwilligen Wehrdienst in der Annahme, dass wir jetzt wahnsinnig viele Freiwillige kriegen, die dann praktisch diesen Reservisten Körper weiter aufbauen oder wir eben auch die zusätzlichen Truppen dadurch gewinnen können. Und das muss man ja sehen, ob das funktioniert. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich hätte es auch für nicht falsch gehalten, jetzt gleich zu sagen, so, Wehrpflicht jetzt ja, weil es, ich meine, was muss noch passieren, um an sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen, das zu rechtfertigen, um halt schneller an dieses Ziel zu kommen. On the long run bin ich persönlich der Überzeugung, kommen wir nicht an der Wehrpflicht vorbei, wenn wir das alles erfüllen wollen, was wir uns selber oder andere uns ins Lastenheft geschrieben haben.
Wäre die Bundeswehr denn überhaupt auch von den infrastrukturellen Voraussetzungen in der Lage, so viele Menschen jetzt auch nicht nur zu beschäftigen, sondern auch unterzubringen? Also man liest ja angeblich seien die Unterbringungskapazitäten in den Kasernen gar nicht so ausgebaut, dass die Zielzahl, die man erreichen will, dann abgedeckt werden könnte. Stimmt das?
In Teilen sicherlich. Also das ist auch ein Prozess. Das könnte man nicht über Nacht jetzt machen. Da muss man schon auch alle anderen Planungsfaktoren wie Infrastruktur, Material, Bekleidung und Ausrüstung gehört ja auch dazu. Das muss man alles, sag ich mal, parallel dazu hochfahren. Wir haben uns in Teilen auch selber in Sackgassen reinmanövriert, also mit den vielen Menschen, die jetzt bei der Bundeswehr als Langdiener dienen. Und wir haben uns ja in der Vergangenheit auch, was Standorte angeht, teilweise in abgeschiedene Gegenden verschieben lassen, die dann pendeln und die eine Unterkunft brauchen, wo der Wohnungsmarkt nichts hergibt. Die brauchen natürlich Unterkunftsplätze, die wir aber auch für Wehrpflichtige bräuchten. Wir wollen aber die Langdiener auch nicht rausschmeißen aus den Kasernen. Und so entsteht da ein Dilemma, wo dann die Kapazitäten auch letztlich begrenzt sind am Ende des Tages. Also das ist ein Prozess, da müsste man alle diese Planungskategorien parallel hochfahren, zusammen mit einem, sag ich mal, auch einem Programm, wo gerade diese infrastrukturellen Prozesse viel schneller gehen, als sie es in der Vergangenheit zumindest gewesen sind.
Nun stellt sich das Problem im Moment nicht, weil die Nachfrage ja im Moment noch, also man muss jetzt auch nicht nach einem halben Jahr schon den Strich drunter ziehen, aber im Moment noch nicht so anläuft, wie man sich das offensichtlich vorgestellt hat. Gleichwohl die Frage, woran könnte das liegen? Haben wir, da schließt Jochen, du schließt da an mit deinen Erlebnissen, auch aus den Gesprächen mit jungen Menschen, haben wir im Weiten schon die Bereitschaft überhaupt zu sagen, wir wollen diesen Dienst antreten? Jochen, du kannst da vielleicht nochmal tiefer
Genau,
reingehen.
also ich kann da ja mal einfach ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der 13. Klasse einer Münsteraner Schule wiedergeben. Ich habe dort einen Vortrag gehalten zur Welt in Unordnung und was Wege einer möglichen neuen Ordnung sein können. Und habe dann anschließend mit denen die Frage der Wehrpflicht diskutiert und mal gefragt, wie viele von ihnen denn bereit seien, den Wehrdienst dann auch zu leisten. Und von den, ich glaube, 180 Schülern haben sich drei gemeldet und waren dazu bereit. Und dann habe ich die Frage mit denen diskutiert. Und eine der wesentlichen Argumente waren, ja, was sollen wir denn verteidigen? Ihr hinterlasst uns eine Rente in Trümmern, eine Umwelt, die zerstört ist. Also so in dieser Phalanx ging das. Und wir haben ja eigentlich nichts zu verteidigen. Wie gelingt es uns, auch wenn ich nicht weiß, inwieweit das repräsentativ war, was ich da gehört habe, wie gelingt es uns, die jungen Menschen davon zu überzeugen, dass es eben notwendig ist, zu verteidigen? Und ich will gleich auch anfügen, dass das auch meine Erfahrung aus den Kriegsgebieten ist, wer den stärkeren nicht eine Verteidigungsbereitschaft entgegenstellen kann, der lässt auch die Schwachen im Stich. Das ist sicherlich so eine der Argumentationen. Aber was würden Sie so jungen Leuten sagen, wenn die so argumentieren würden?
Ja, das ist eine harte Frage, weil diese Punkte, die Sie da beispielhaft angeführt haben, von denen ich der Überzeugung bin, dass sie so in dieser Absolutheit ja nicht stimmen. Aber wenn die Überzeugung auf der Gegenseite so ist, dass es so ist, ist das schwierig, dagegen anzuargumentieren. Ich finde es allerdings auch betrüblich, wenn es uns als Gesellschaft oder uns als Generation, sei es mir persönlich oder Ihnen oder der Elterngeneration oder auch der Großelterngeneration, nicht gelungen ist, zu vermitteln, dass dieses Gemeinwesen, wie wir jetzt gemeinschaftlich in Deutschland leben, mit all den Freiheiten, und vielleicht auch den einigen wenigen Defiziten, die es vielleicht in einem oder anderen Bereich gibt, dass es das wert wäre, das zu verteidigen, sondern dass man letztlich in Kauf nehmen würde, möglicherweise unter ein autoritäres oder diktatorisches oder verbrecherisches Regime zu geraten, nur um letztlich sich selbst nicht in eine Gefahr zu begeben. Das muss ich sagen, das berührt mich schon, wenn das so ist. Jetzt weiß ich aus meiner eigenen Schulzeit, ich meine, das ist schon eine Weile her, aber da gab es ja die Wehrpflicht noch und dass viele von meinen Schulkameraden jetzt auch nicht mit Riesenbegeisterung auf die Wehrpflicht, die ja auf alle wartete, geguckt haben und das irgendwie dann trotzdem gemacht haben, weil es halt Pflicht war. Es gab immer einige wenige, die das dann durchgezogen haben, die haben verweigert, aus mehr oder weniger überzeugenden Gründen. Aber ich glaube auch da, wenn es die Wehrpflicht erstmal gäbe, dann würde wahrscheinlich die Masse das auch ableisten und beim Tun dann auch merken, dass das sinnvoll ist. Also ich würde das nicht zu hoch hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber insgesamt, Gesellschaft, glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir mehr verdeutlichen, dass wir hier in der potenziell besten aller Welten leben, die die Deutschen jemals in ihrer Geschichte gehabt haben.
Besteht ein weiterer Weg auch darin, dass deutlich wird, dass die Verteidigung Deutschlands nicht nur die Aufgabe einer Generation ist, also dass auch noch mal mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe deutlich werden zu lassen. Sie haben von den Heimatschutzregimentern gesprochen, als ein Instrument. Aber auch wären generationsübergreifende Pflichtdienste denkbar in Ihren Augen, die nicht nur die 18-, 19-Jährigen betreffen? Oder wo sehen Sie noch weitere Möglichkeiten, dass die Gesamtgesellschaft als solche verteidigungsfähig werden kann?
Ja, also diese gesamtgesellschaftliche Resilienz oder Verteidigungsfähigkeit, wie das nennen wir, das ist für mich in allererster Linie also auch eine mentale Frage, dass man überhaupt bereit ist, Einschränkungen oder Dinge in Kauf zu nehmen, um dass man die Gesellschaft und unser Staatswesen am Leben zu erhalten oder zu verteidigen, wenn es erforderlich ist. Das, was ja auch manchmal so durch die Diskussion geistert, sollen die Alten doch auch irgendeinen Dienst machen, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht von überzeugt. Weil, also erstmal unsere Generation oder die, das ist ja gar nicht so lange her, wann ist die Wehrpflicht ausgesetzt worden? 2011. Davor haben alle ihre Wehrpflicht oder Zivildienst geleistet. Das ist ja nicht so, dass die bloß alle irgendwie gechillt haben und irgendwie durch die Welt gegeistert sind, sondern die haben alle ihren Dienst schon mal geleistet. Und dann gibt's jetzt diesen Break 2011 und jetzt irgendwann kommt das wieder. Und da finde ich schon, dass auch dann diejenigen, die dann jetzt an der Kante stehen, dass die dann auch ihren Anteil mal das eine Jahr vielleicht, wie lange das dann auch immer dauert, investieren müssen, um das zu tun. Und da nicht auf andere zeigen müssen. Das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, immer auf andere zeigen und nicht auf sich selbst. Aber du, mental müssen aber alle Generationen sicherlich auch bereit sein oder akzeptieren und auch das vertreten, dass unsere Gesellschaft wert ist, verteidigt zu werden.
Das ist auch eine Frage von kleineren Schritten, die wir gehen müssen. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Staatsministerin im Auswärtigen Amt bei uns zu Gast, Sirap Güler, und haben mit ihr auch gesprochen über die Frage, ist denn jetzt schon eine Veränderung erkennbar in der Notwendigkeit oder wird die Notwendigkeit eher akzeptiert, dass man das Thema Rüstung anders denken muss, als man es früher diskutieren konnte. Und hatte sie aus ihren Erfahrungen und ihren Gesprächen gesagt, jawohl, das würde sie schon merken, dass es da eine Veränderung gibt. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist absolut so. Also ich persönlich muss sagen, habe eigentlich ganz, ganz selten in meinen 43 Jahren Dienst richtig negative Erfahrungen aufgrund meines Berufes oder Bundeswehr oder Ähnliches gemacht. Das kann ich wirklich in einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Aber insbesondere seit 2022 ist die Wertschätzung und das Interesse an der Bundeswehr, also in Toto, bis hin zu dem, was ich persönlich gemacht habe oder eben andere, nochmal exponentiell gestiegen. Also das kann ich nur bestätigen. Jetzt, was mich so ein bisschen betrübt, ist, dass gewisse Dinge bei uns dennoch immer so ein bisschen Schmuddeleckencharakter haben. Also wenn Sie über Rüstung sprechen oder Rüstungsfirmen, das wird nicht wahrgenommen als ein Teil dessen, was uns hilft, sag mal, die freie Welt frei zu halten und zu verteidigen oder auch zum Beispiel den Ukrainern hilft, ihre Freiheit zu bewahren, sondern es hat immer noch irgendwas Schmuddeliges. Und das, sagen wir mal, das ist auch so eine gesellschaftliche Ansichtssache, wo man auch noch mal dran arbeiten könnte.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die Frage zu sprechen kommen, dass wir die eigene Sicherheit ja nicht alleine herstellen können. Wir haben die NATO als ein System kollektiver Verteidigung und wir merken aber, dass wir da durchaus auch eine Schwächung erleben, auch aufgrund des Verhaltens des transatlantischen oder eines der transatlantischen Partners. Gleichwohl erleben wir auch, dass sich neue Allianzen bilden, dass auch europäischer die Verteidigung gedacht wird. Ist das der Weg, der auch noch konsequenter fortgeschritten werden muss aus Ihrer Sicht?
Ja, absolut. Also jede Nation alleine wäre heutzutage nicht in der Lage, die sag mal, die Stärke aufzubringen, um sich selbst alleine verteidigen zu können im Falle eines Falles. Also die Ukraine ist da ja eine löbliche Ausnahme. Ich meine, wer von uns hätte am 24. Februar 2022 gedacht, dass das ich glaube, ins vierte oder fünfte Jahr geht mit dem Krieg. Und noch kleinere Nationen können das schon mal gar nicht. Insofern muss man die Gesamtverteidigung multinational denken. Und da komme ich gerne wieder auf das zurück, was ich von den Einsätzen sagte. Da müssen wir auch so diese nationalstaatliche Brille mal ablegen und uns eher fragen, wer vertritt die gleichen Werte und Normen, die wir vertreten? Und das sind die, mit denen wir Arm in Arm und Seite an Seite stehen. Und das geht nicht darum, ob man Deutscher ist oder Franzose oder sowas, sondern wer teilt unsere Auffassung vom Leben, wie die Würde des Menschen und ähnliche Dinge. Also Sie kennen das ja. Also mit denen müssen wir zusammenstehen. Und da kommt, und das habe ich eben auch persönlich wieder erfahren, alle gucken auf uns in der NATO und auch in Europa, weil wir halt einer der stärksten Partner in Europa sind. Und diese Rolle müssen wir noch stärker annehmen und ausfüllen. Und zwar, denke ich, in der Haltung und mentalen Annahme dieser Aufgabe, aber auch in dem tatsächlichen Tun. Also was jetzt Aufbau einer starken, verteidigungsfähigen Bundeswehr, aber auch vielleicht einer starken, verteidigungsfähigen, resilienten Gesellschaft und auch Verteidigungsindustrie und so weiter angeht. Da gibt es viele, viele Faktoren, die damit reinspielen. Und gerade weil die Verlässlichkeit nicht aller Partner in der NATO im Moment so gegeben ist, wie es in der Vergangenheit der Fall war, ist es umso wichtiger, dass sich die Großen in Europa stärker in die Pflicht nehmen, und die Kleinen so ein bisschen unter die Fittiche, um hier so ein Gegenanker zu bilden, damit wir, falls wir alleine stehen, auch alleine bestehen können.
Lieber General Malo, das war das Schlusswort. Ich glaube, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Sonst macht das immer Jochen und fasst es zusammen, aber ich glaube, das kann auch er nicht besser. Er widerspricht nicht, das ist schon mal gut. Das hat man auch nicht so oft, dass er mir nicht widerspricht. Ja, ich danke Ihnen für die Zeit und für das Gespräch. Hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen hat. Kommentieren Sie gerne. Klicken Sie auf Gefällt mir, teilen Sie, sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn nicht, dann schreiben Sie uns gerne an. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Vielen Dank, General Marlow.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.